Welchen Platz hat die Bibel, Gottes Wort, in deinem Leben? In der Verfassung des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden habe ich das nochmal rausgesucht. In der Präambel, das ist der erste Satz der Verfassung, der Bund Freier Evangelischer Gemeinden ist eine geistliche Lebens- und Dienstgemeinschaft selbstständiger Gemeinden. Und jetzt kommt's: verbindliche Grundlage für Glauben, für Lehre und Leben ist die Bibel, das Wort Gottes. Das steht in der Präambel. Das ist der erste, der grundlegende Satz. Die Bibel ist für uns die Grundlage für alles. Für unseren Glauben, für das, was wir weitergeben. Die Lehre für unser Leben, wie wir handeln. Ich musste so daran denken, Verfassung des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden, schön und gut. Es gibt ja auch eine Verfassung für Deutschland. Und nur mal als Beispiel, da steht ja auch drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Menschenwürde. Ein wesentliches, grundlegendes Element unserer Verfassung. Aber Leute, das ist die Theorie. Wie sieht es denn praktisch aus? Wie leben wir denn die Würde des Menschen? Wie sorgen wir denn für die Würde des Menschen? Für jeden Menschen, auch hier in der Börde. So Papier ist geduldig, so eine Verfassung. Was hat denn die Menschenwürde mit deinem Leben zu tun? In der Begegnung, im Umgang mit anderen Menschen, mit Kindern, mit Erwachsenen, Menschen mit Handicap, die Älteren. Also das nur als ein Hinweis, das liest sich gut, diese Präambel des Bundes, und das steht auch in unseren Aufnahmekriterien, wenn wir sagen, möchtest du Mitglied werden, dann ist der Glaube natürlich ganz entscheidend, du gehörst zu Jesus Christus, aber dann steht da auch, dass wir uns an der Bibel orientieren. Ja, ist das noch so? Welchen Platz hat die Bibel in deinem Leben? Wie kommt sie im Alltag vor? Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 4. Und jetzt muss Devin dann ein bisschen rotieren, aber er kriegt das hin. So. Also, da lesen wir, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wurde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es selbst steht geschrieben, also da merken wir, wie geschickt der Teufel ist. Ne? Er merkt, dass Jesus im Wort Gottes verankert ist, ne? Bei der ersten Versuchung. Und dann denkt er sich, oh, dann bringe ich ihn mal selbst mit dem Wort Gottes in Schwierigkeiten. Ne? Also dann sagt er, es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also das wird uns auch beschäftigen. Ne? Es steht geschrieben, es steht aber auch geschrieben, was das bedeutet. Ne? Und dann wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel, und siehe da, traten Engel herzu und dienten ihm. Ja, also wie gesagt, spannende Geschichte mit ganz vielen Facetten. Also ich muss da doch ganz kurz drauf eingehen. Der Satan wird tatsächlich als Person gedacht und vorgestellt. Das hat sicherlich damit zu tun, dass der Satan immer wieder ins Gespräch führt. Und zum Gespräch braucht man zwei, braucht man einen Gegenüber. Insofern ist das auch ganz realistisch, dass man sich das auch personhaft vorstellt, diese Macht des Bösen, das, was so Gott entgegensteht. Auch schon die Schlange in der Urgeschichte hat ja ein Gespräch geführt. Also da, wo das Böse sich meldet oder der Böse sich meldet, da findet immer so ein Zwiegespräch statt. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das Zwiegespräch, das sich meldet in euch, sollte das wirklich so sein? Hat Gott das wirklich so gemeint? Also da meldet sich immer das Gespräch. Ansonsten ist die Bibel sehr zurückhaltend in der Beschreibung des Satans. Wir wissen gar nicht, woher er kommt. Wir wissen nicht, wer er ist. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Das sind alles abstruse Vorstellungen, wenn ihr mal noch so uralte Bilder seht mit Hörnern und Pferdefuß und so. Das ist alles nicht biblisch. Das interessiert die Bibel auch gar nicht. Sondern was für unser biblisches Verständnis wichtig ist, das ist das, was ich gerade so angedeutet habe. Es braucht ja immer zwei. Das Gespräch, das Gegenüber. Es braucht für eine Entscheidung immer zwei Wege. Wenn es nur einen Weg gäbe, wäre das ja einfach. Ne? Also es gibt zwei Wege. Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen, die er eben so von oben bedient, sondern als Gegenüber. Da sind zwei, der Mensch und Gott. Und der Mensch hat immer die Möglichkeit, sich Gott anzuvertrauen. Und weil er nicht Marionette ist, muss es ja den Gegenpart geben, muss es doch auch die andere Seite geben, dass der Mensch sagt, nee, ich gehe meinen eigenen Weg. Und das ist letztlich das Teuflische. Dass da eine Gegenmacht ist, die aber ja Sinn macht, wenn Gott nicht einfach nur Marionetten und Figuren hin und her schieben will, wenn er ein echtes Gegenüber braucht und will, dann braucht es auch diese freie Entscheidung. Dann braucht es das Abwägen zwischen Gut und Böse. Sonst gäbe es nur das Gute. Dann wäre alles kein Problem und dann gäbe es auch in der Ukraine keinen Krieg. Aber so ist es leider nicht. Gott wollte ein Gegenüber, hat den freien Willen des Menschen geschaffen. Luther geht sogar so weit und hat eine Schrift verfasst vom unfreien Willen. Letztlich ist der Mensch gar nicht frei. Die Frage ist nur, wovon er sich leiten lässt, vom Vertrauen zu Gott oder lässt er sich leiten von dem menschlichen, eigenwilligen und letztlich ja, teuflischen, satanischen Weg, der von Gott wegführt. Das ist das eine. Und dann die Versuchung, warum führt der Geist Jesus in die Wüste, damit er vom Satan versucht wird? Komisch, ne? So ein Zwang, damit, das muss so sein, es soll passieren. Die Antwort gibt uns der Hebräerbrief. Und dann entdecken wir, wie tröstlich das ist, wenn wir im Hebräerbrief lesen, und ihr kennt vielleicht diese Stelle, wäre auch ein gutes Quiz gewesen, eine gute Quizfrage. Wir haben einen Herrn, den Herrn Jesus Christus. Wir haben einen hohen Priester, sagt der Hebräerbrief. Also einer, der für uns eintritt, der für uns da ist. Einer, der nicht könnte mitleiden, also das ist die Luther-Übersetzung, also einer, der uns eigentlich versteht, menschlich. Und der in allem versucht wurde, wie wir. Er kennt alle unsere Schwächen. Er kennt alle unsere Versuchungen. Was wäre das auch für ein Herr, der das nicht mitfühlen und mitleiden und mitempfinden könnte, was unser Problem in der Welt ist, in unserem Leben? Jesus hat das kennengelernt. Hat das auf sich genommen, obwohl der Hebräerbrief auch sagt, mit dem einen Unterschied, er war ohne Sünde. Ja, er konnte widerstehen. Aber er musste die Versuchung erleiden für uns, um uns zu verstehen, um uns zu zeigen, wie menschlich, wie nah, wie echt er wirklich in unserer Haut ist, in unserem Leben. Und dann das mit dem Fasten und dem Gebet, da sage ich jetzt gar nichts zu, da möchte ich euch einfach um Geduld bitten, 2-3 Tage. Am 3. März oder nee, am 2. März, Mittwoch jedenfalls, beginnt die sogenannte Fastenzeit. Wir sind jetzt in der Passionszeit schon länger und die Fastenzeit. Und wir haben uns im Ältestenkreis überlegt, und Dan hat uns da auch auf die Spur gebracht, dass wir uns nochmal mit dem Thema Fasten und Gebet beschäftigen. Es gibt einen Impuls von mir, eine Erklärung, und es gibt ein Angebot an euch alle, dass wir tatsächlich die Zeit bis Ostern oder vielleicht auch noch länger, dass wir diese Zeit nutzen, um vielleicht auch für uns solche persönlichen Erfahrungen zu machen. Mit dem Gebet, vielleicht auch verbunden mit dem Fasten. Und Fasten heißt ja nicht, dass man nur auf Nahrung verzichtet, sondern man kann ja auch, was weiß ich, ich sage jetzt mal so ganz salopp zugespitzt, auf den Tatort Sonntagabend verzichten und in der Zeit kann man beten. Man kann sein Handy mal ausschalten. Einen halben Tag, versucht das mal. Und dann hat man Zeit. Das ist das Interessante und das Tolle am Fasten. Das, was man nämlich weglässt, schafft Raum für Neues. Ist das nicht toll? Etwas weglegen, etwas ablegen, macht uns offen und frei für neue Wahrnehmungen und Erfahrungen. Mehr ist mit dem Fasten gar nicht gemeint. Es ist einfach nur Platz schaffen, Raum schaffen in deinem Leben. Und vielleicht dieser Raum, den nutzt du für die Begegnung mit Gott. Und wir haben viel zu beten für Frieden, den Krieg, aber auch ganz persönlich für uns, die Zukunft der Gemeinde. Wie wird das sein? Mit Jugendreferentinnen, Referenten, mit Pastor. Wie sieht die Gemeinde 2025 aus? Was ist dran für den Ort? Lasst uns beten dafür. Okay, das ist also die Versuchungsgeschichte, die also vieles enthält, viele Facetten, die wir jetzt nicht weiter vertiefen. Uns geht es um die Frage, was steht geschrieben? Und das sollte eine Leitfrage für uns sein. Leitfrage mit T geschrieben. Nicht, dass wir daran leiden, sondern eine Leitfrage, die uns leitet, die uns führt. Was steht geschrieben? Und ihr kennt wahrscheinlich dieses Projekt, ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist. Teilweise sieht man das auch heute noch. Im BU kam jetzt einer an, der hatte irgendwie so einen Beutel. Da stand so drauf, WWJD. Kennt ihr noch, ne? So, what would Jesus do? Das ist eigentlich auch eine tolle Leitfrage für unseren Alltag. Wenn du so durchs Leben gehst, was würde Jesus jetzt denken und empfinden, wo ich dem Menschen gegenüberstehe, wo ich mitbekomme, was hier im Ort ist, wenn ich das höre, was in der Ukraine los ist, was würde denn Jesus jetzt machen beim Kriegsausbruch? Das ist ein gutes Motto. Und ich finde, mindestens genauso gut ist diese Frage, was steht geschrieben? Was sagt denn Gottes Wort? Und da müssen wir ja gar nicht erst auf eine Versuchung warten, auf so eine Situation, sondern das gilt doch für alle Fragen unseres Lebens, im Alltag, ganz generell. Manchmal tun wir uns so schwer mit gewissen Entscheidungen und wie sollen wir uns verhalten. Dabei hat Gott längst seine Antwort schon gegeben. Da müssen wir gar nicht mehr fragen, was Gott eigentlich meint. Er hat es doch schon gesagt. Wir müssen nur die Frage stellen, was steht geschrieben? Was sagt er denn? Könnt ihr euch erinnern an den Gottesdienst, lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen? Wie gehen wir denn mit Konflikten um? Was machst du denn mit Konflikten? Halt dich doch einfach mal daran, dass Gott sagt, Mensch, klär das möglichst, lass das nicht anstehen. Matthäus 18 kann man dazu lesen. Wenn du da irgendwo ein Problem siehst, geh zu dem Menschen hin, sprich mit ihm. Und dann sagt die Bibel sogar noch konkreter, und wenn das nicht so klappt, dann nimm dir jemand zu Hilfe und geht zusammen dahin. Aber klärt das. Ist doch toll. Steht da geschrieben, wie wir leben können, leben sollen. Warum sollen wir für die Ukraine beten? Ist das überhaupt eine Frage für euch? Und wenn das eine Frage ist, ja, hat Gott doch gesagt, suchet der Stadt Bestes. Betet für die Regierungen, für die Herrscher dieser Welt. Das Gebet, das hat Gott doch eindeutig gesagt, wie wichtig das ist und für wen. Gut, wenn du das weißt, dass das geschrieben steht. Und nicht nur geschrieben von der Theorie, sondern wenn du weißt, ja, da möchte ich mich dran orientieren. Für mich ist das zum Beispiel überhaupt auch eine Frage, oder eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden, eine Antwort zu finden auf viele Dinge in unserer Gesellschaft. Ich beantworte, ich sage jetzt bewusst ich, beantworte zum Beispiel auch die Frage nach dem Impfen. Für mich mit der Schrift. Wenn ich erlebe, dass wir in einem demokratischen Land leben und ich spüre, dass die Politiker sich mühen um unser Leben, dass dieses Leben gelingt und ich denen wirklich vertrauen kann und nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn ich in so einem Land lebe, dann gebe ich dem Kaiser, was des Kaisers ist. Nicht nur meine Steuern, sondern vielleicht auch das Impfen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Was steht denn geschrieben? Was würde denn Jesus machen? Und ich könnte viele, viele Beispiele anfügen, die das deutlich machen. Ich habe das eben dann schon gesagt, der nächste Punkt ist der, dass der Satan merkt, wie Jesus in der Schrift verankert ist. Wie er sagt, es steht geschrieben und dann kommt der Satan mit seinen Anläufen nicht weiter. Aber der ist geschickt, listig. Lesen wir im Epheserbrief, der geht umher und schleicht herum. Und er weiß, wie er uns kriegen kann. Und so versucht hier der Satan in dieser Geschichte ja auch, als er merkt, dass Jesus so in der Schrift verankert ist, ach, dann komme ich selber mal mit der Schrift. Und dann sagt er ihm das mit den Engeln, die ihn tragen, kannst dich ruhig hier runterstürzen von der Zinne. Gott wird seinen Engeln befehlen, dir zu helfen. Und Jesus sagt, nein, es steht aber auch geschrieben, und dann zitiert er eine Stelle, dass man Gott nicht versuchen soll. Was wird deutlich daran? Deutlich daran wird doch, dass wir uns nicht aus der Schrift nur einzelne Dinge herauspicken können. Deutlich wird, dass wir möglichst den Zusammenhang kennen müssen. Deutlich wird, dass wir die ganze Schrift auch mit einbeziehen müssen. Wir können nicht einfach so verfahren, dass wir uns einzelne Stellen so um die Ohren hauen oder vorstellen und so aus dem Zusammenhang reißen und isoliert betrachten. Nein, die Bibel legt sich im Ganzen aus, legt sich selbst aus. Wir müssen zu den einzelnen Bibelstellen andere dazu nehmen, in Beziehung setzen und dann erkennen wir, was gemeint ist. Und wir rechnen ja auch, das hat Andreas vorgelesen, mit dem Geist. Wir richten uns nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist. Gottes Geist lehrt uns, sein Wort zu verstehen. Also Jesus macht das deutlich. Interessant ist, wenn ihr in eurer Bibel zu Hause mal nachguckt, dann findet ihr immer da, wo Jesus eine Bibelstelle zitiert, auch eine Anmerkung, wo kommt die eigentlich her? Echt interessant, dass Jesus an dieser Stelle immer aus dem 5. Buch Mose zitiert. Bei allen drei Auseinandersetzungen, bei allen drei Versuchungen geht es immer um das 5. Buch Mose. Warum? Weil das 5. Buch Mose ist das grundlegende Buch, das sich zu Gott bekennt. Das ist das Bekenntnis des Volkes Israel zu seinem Gott. Das sogenannte Shema Yisrael, das ist dieses Höre Israel. Ich, der Herr, bin dein Gott. Und im ganzen 5. Buch Mose dreht es sich von Anfang bis Ende eigentlich immer um das erste Gebot. Jesus zitiert, wenn er die Schrift hervorholt, wenn er sie nennt, er zitiert aus dem Herzen des Alten Testaments, was bis zu seiner Zeit vorgelegen hat, das Alte Testament. Es ist das Herzstück, das erste Gebot, Gott die Ehre geben. Und das Herzstück unserer Bibel, wir haben das Neue Testament noch dazu bekommen, das löst das Alte nicht ab, sondern das ergänzt es, führt es weiter. Und wir haben die ganze Heilige Schrift und das Herzstück der ganzen Heiligen Schrift, was ist denn das? Das ist Jesus selbst. Das ist die Mitte der Schrift, Jesus Christus. Und deshalb hat Luther die einfachste Regel gegeben, um Gottes Wort zu verstehen, wie wir es auslegen sollen. Das müssten manche Theologen, die das heute als Professoren und Dozenten lehren, die müssten sich das nochmal bewusst machen. Wenn es darum geht, das Alte Testament zu lesen und das Neue Testament. Luther hat gesagt, lest die Bibel so, dass ihr danach fragt, was wird von Christus deutlich? Er hat es in seiner Sprache gesagt, was Christum treibet. was Christus befördert, was uns Christus vor Augen malt. Auch im Alten Testament ist von Christus die Rede. Alles zielt auf Jesus Christus. Er ist die Mitte der Schrift, das Zentrum. Und Jesus macht deutlich in der ganzen Auseinandersetzung, dass die Bibel für ihn nicht Lebensmittel ist. So, ja, auch ein Bereich, von dem wir leben, ein Teil unseres Lebens, nicht Lebensmittel. Lass das L weg, Lebensmittel. Gottes Wort ist die Lebensmitte, das Zentrum, auch für dein Leben, für deine Gedanken. Und Gottes Wort ist die Antwort auf die Grundbedürfnisse des Menschen. Das ist bei Adam, wird das deutlich. Und das wird hier in der Versuchungsgeschichte deutlich. Was sind denn die Grundbedürfnisse des Menschen? Das erste ist Brot, Hunger nach Brot, Hunger nach materiellen Dingen, Hunger nach Versorgung, nach Sicherheit. Das ist das eine. Was ist denn das zweite, was in der Versuchungsgeschichte drinsteckt? Hunger nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Wer bin ich? Bin ich wichtig? Bin ich wertvoll? Wem bin ich wichtig? Und das dritte ist der Hunger nach Macht. Wir möchten Bedeutung haben. Wir möchten was bewirken. Wir möchten schlimmstenfalls herrschen. Das ist das Grundbedürfnis. Und wenn diese Bedürfnisse nach Hunger, nach Anerkennung, nach Macht, wenn die aus dem Ruder laufen, wie wir das zurzeit erleben in Russland, wenn da nicht Gott die Antwort drauf ist, dann läuft das aus dem Ruder bei allen Menschen. Im Großen wie im Kleinen, auch im ganz persönlichen Leben. Und deshalb ist Gottes Wort so wichtig, dass da der Hunger gestillt ist, der Hunger nach Anerkennung, wir sind geliebt, wir sind wertvoll und wichtig, weil wir ihm wichtig sind. Und wir können was bewirken. Er gibt uns Anteil an seiner Macht. Er schenkt uns Vollmacht durch seinen Geist. Und du kannst etwas erleben. Du kannst erleben, wie das Wort dich verändert in deinem Leben. Und du kannst sehen, wie du mit dem Wort und mit dem Glauben, mit dem Vertrauen in Jesus Christus, wie du auch anderen Menschen beistehen und helfen kannst. Du kannst Gemeinde bauen. Du kannst deinen Nächsten lieben. Und Gott stillt den Hunger nach, ja, dann, was wir sowieso brauchen, Brot, Versorgung. Du brauchst dir doch darüber keine Sorgen machen. Er wird dir alles dazu geben, wenn du ihn lieb hast, wenn du ihn an die erste Stelle oder in das Zentrum stellst, wenn er die Lebensmitte ist, Gott und sein Wort. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was wir auch schon hier und da leider nicht immer so regelmäßig hinkriegen, aber was eine Rolle spielen soll, eine kleine Hausaufgabe. Du kannst das mitnehmen, kannst dir zu Hause nochmal Gedanken machen. Ich habe so kleine Zettel vorbereitet, die liegen draußen und die könnt ihr mitnehmen. Da geht es einfach um die Frage, welchen Platz hat Gottes Wort in deinem Leben? Welchen Platz? Welche Rolle spielt Gottes Wort in deinem Leben? Und das ist das Fazit aus dem, was ich versucht habe weiterzugeben. Du kannst dich fragen, ist es Lebensmittel neben vielen anderen Dingen, die unwahrscheinlich wichtig sind in deinem Leben? Die sind ja auch nicht verkehrt, die dürfen wir alle genießen. Aber ist Gottes Wort ein Teil von 10, von 8, von 7 Lebensmittel oder ist es Lebensmitte? Zentrum für all dein Denken und Handeln. Ist das deine Frage? Was sagt denn Gott in seinem Wort? Was steht denn geschrieben? Wenn du zur Arbeit gehst, wenn du mit deinem Nachbarn redest, wenn es zu Begegnungen kommt in verschiedenen Generationen. Lebensmittel. Was sagt denn Gott dazu, zu deinem Leben? Ist es die ganze Schrift? Oder lebst du auch, ich sage das jetzt auch nochmal, so, auch wenn das so ein bisschen provoziert ist, mit so Kalendersprüchen. Die sind ja manchmal auch ganz nett zu lesen, ne? Aber irgendwie nerven sie auch manchmal, so Kalendersprüche. Die zeigen immer irgendwie so einen Ausschnitt, so eine heile Welt, so eine Wirklichkeit. Da gehört mehr dazu. Wir dürfen Gottes Wort nicht aus dem Zusammenhang reißen und so isoliert betrachten. Dann passiert uns das, was da der Satan versucht hat, dass wir mit dem Wort Gottes sogar total falsch umgehen und falsche Dinge begründen. Wir müssen da tiefer einsteigen. Und dass wir das auch höher stellen als unsere Logik, unsere Vernunft und unsere Erfahrung. Jesus antwortet dem Versucher in keiner Weise mit irgendwelchen Erfahrungen, die er gemacht hat, obwohl er gerade von der Taufe kommt, vom Jordan und die Stimme gehört hat, du bist mein geliebter Sohn. Was hat er erfahren? Was hat er gespürt? Nein, Gottes Wort ist auch höher als unsere Erfahrung und unsere Logik. Wir sollten nicht immer damit diskutieren und versuchen, Dinge zu erklären. Gottes Wort ist viel höher. Manchmal viel klarer, als wir das eigentlich verstehen und wahrhaben wollen. Und es ist eine dynamische Kraft. Gottes Wort ist wirklich lebensverändernd, eine lebensschaffende Kraft. Und dann guck doch nochmal in deinem Leben. Du hast das doch erlebt und erfahren, was Gott durch sein Wort verändert hat. Und wenn du jetzt noch an bestimmten Dingen stehst, wo du sagst, da wünsche ich mir Veränderung. Ich wünsche mir Veränderung, ich weiß noch nicht wie und wo. Ja, dann frag Gott im Gebet und in der Bibel, was steht denn geschrieben? Vielleicht ist die Veränderung so nah. So nah. Du brauchst es nur lesen und umsetzen. Also dieser kleine Zettel zur persönlichen Besinnung und zum Nachdenken. Welchen Platz hat Gottes Wort in deinem Leben? Du kannst diesen Maßstab, dieses Fazit sozusagen anlegen und messen und gucken, wie sieht es in deinem Leben aus. Dass Gottes Wort Wurzeln schlägt, ist das nächste Lied. Und ja, das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir davon leben, die Lebensmittel.